Und wie sehen die Audiospuren aus?
Also ich habe den Eindruck, ich bin heller als du. Aber
ja, das gilt ja schon seit immer.
Also. Guter Test.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Herr Professor. Ihnen, wir haben es geschafft. Wir sind im Amtsblatt der Stadt Filderstadt. Ja, genau. Ihr wisst, unser großer Traum, dass wir eben immer sagen, es braucht auf kommunaler Ebene neue Medien. Und du wirst zitiert. Hier, ich sag mal den Hörerinnen und Hörern, was sie da...
Ja, hier. Was wir hier zum Beispiel als coole Überschrift schon mal sehen können, das stammt von eurem Professor hier. Podcast-Aufzeichnung Blume und Inge mit Christoph Traub und Dilnas Alhan. An der Stelle erstmal nochmal Dankeschön natürlich, auch fürs Kommen. Es geht um Menschen, Menschenrechte und Menschlichkeit. Finde ich eine wunderschöne Zusammenfassung dessen, was ich da zumindest an der Stelle schon mal gesagt habe. Aber wir haben natürlich in diesem Artikel der eine Seite plus ein bisschen noch auf der anderen Seite. Weiter geht natürlich auch schön viele schöne andere Auszüge. Also bei mir war ja, ich gehöre natürlich zu denen, die gleich erstmal nach den eigenen Stellen schauen, dann so als allererstes. Ja. Also ich habe mir auch den Doktortitel auf die Bankkarte schreiben lassen. Also so armselig bin ich dann doch schon manchmal.
Ich habe ihn auf Mastodon, alles gut.
Ach so, dann aber, ist ja, dann ist also, ja okay. Ja, man muss nicht, Inge ergänzt, man muss nicht jeden kennen oder mit jedem befreundet sein. Nein, es geht vielmehr um Menschen, Menschenrechte, Menschlichkeit, sowie um Empathie für andere, die unterdrückt, verfolgt werden und ihre geliebte Heimat verlassen müssen. Niemand flieht allein aus rein wirtschaftlichen Gründen, unterstreicht der Professor. Und das sind so die Dinge, wo ich mir sage, das sind auch die Teile, die ich so ein bisschen hinterlassen wollte für den Part. Ich fand es ja auch wunderschön, dass sie auch eine deiner Kernbotschaften, die du nicht nur ein einziges Mal gesagt hast, wahrscheinlich auch nicht nur zehnmal, sondern regelmäßig, so wie es auch heute wahrscheinlich
ja, wir reden ja nachher über den Iran-Krieg, deswegen bitte ich, trage es dann auch selber vor, rezitiere. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich verstanden habe, dass man das Thema erneuerbare Friedensenergien, ich habe es ja damals im Parlament gebracht und Applaus von allen demokratischen Fraktionen, aber ich beginne zu begreifen, ich muss es halt immer und immer wieder wiederholen. Es kommt bei den meisten Menschen, man hört es einmal, beim zweiten Mal denkt man drüber nach, beim dritten oder vierten Mal kommt man dahin. Also auf Mastodon sagen inzwischen bei Umfragen, ich habe jetzt eine gemacht, 586 Beteiligte, 80% wissen, was Friedensenergien sind. Aber in der allgemeinen Öffentlichkeit, in Massenmedien ist es nie gekommen. Ja? Und kommen wir nachher drauf, wir machen ja Irankrieg, aber hier wird dann zitiert, was kann ich persönlich für mehr Frieden in der Welt tun? Eine Frage, die Michael Blume immer wieder gestellt wird. Seine Antwort ist klar und deutlich. Anderen Menschen, die zum Beispiel in Not oder geflohen sind, zuhören, mit ihnen sprechen und sich solidarisch erklären. Ja, Jesiden, Kurden. Zudem kämpfe er weiterhin für, Zitat, erneuerbare Friedensenergien, Zitat Ende, sprich eine Abkehr von den Rohstoffen Öl und Gas. Gerade auch im Nordirak komme es immer wieder zu Konflikten und Kriegen aus wirtschaftlichen Interessen, dem Streit um Ressourcen, Blume. Sonst finanzieren wir auch noch diesen Wahnsinn mit.
Ja, die Quintessenz an sich.
Genau, also wir verlinken es, das steht auch online, die Amtsblattausgabe und überhaupt das Filderstädter Amtsblatt, Seite 3 und ein bisschen auf 4. Und ich finde, das haben die super gemacht. Also vielen Dank auch ans Team Filderstadt. Wir hatten Wahlen, auch Filderstadt. Ich bin ja als Landesbeamter an eine gewisse Karenzpflicht gebunden. Ich habe mich ja 6 Monate von der Wahl immer zurückzuhalten, auch wenn ich natürlich selbst Mitglied einer demokratischen Partei bin. Aber du warst ja voll all in. Du hast ja richtig mitgekämpft. Und ja,
total.
Wie geht's dir, lieber Inan?
So viele Gefühle, sehr, sehr viele Gefühle. Also das Ergebnis ist ja letzten Endes, wir haben jetzt 4 Parteien im Landtag drin, so wenig wie noch nie, könnte man fast wahrscheinlich meinen. Und ich war, wie du sagst, natürlich auch voll dabei, weiterhin natürlich bei einer demokratischen Partei, wie es bei dir in dem Fall ist. Ich war auch auf der Wahlparty gewesen und es ist sehr, sehr schon mal mindestens mal interessant gewesen. Also ganz konkret bei der Wahlparty der Partei Die Linke, Super spannende Sache, allein schon deswegen, weil das der Kontrast ist sehr, sehr spannend. Also wenn man sich FDP oder auch CDU-Wahlpartys und so weiter anschaut, teilweise natürlich auch SPD, sehr, sehr anzuglastig, sagen wir mal so, sehr, sehr dinnerhaft sozusagen, also eher ein älteres Spektrum. Bei der Linken kann man sich vorstellen, es ist alles andere als das, sehr vegan, sehr alternativ, aber auch programmatisch, also sehr professionell nach wie vor. Wir haben natürlich auch große Bühnen gehabt und der spannende Moment ist natürlich, wenn so der große Bildschirm dann auch zeigt, wie das mit den Stimmverteilungen aussieht. Und wir haben alle damit natürlich gerechnet, dass wir auch zum ersten Mal eine durchaus linke Opposition kriegen werden. Der Schock war relativ groß, gleichzeitig aber auch nicht komplett unerwartet, weil wir haben natürlich auch diesen größeren Kampf dann gehabt mit, wird das jetzt grün, wird das jetzt schwarz, und das hat, gehen wir mal stark von aus, viel von dem Wählerpotenzial dann natürlich auch in diesen Kampf etwas reingesteckt, aber nichtsdestotrotz, es war trotzdem insofern schön, als dass das ja das historisch beste Ergebnis ist, und auch wenn ich nicht zu dem Linksaußenspektrum angehöre, sonst säße ich auch gar nicht hier. Ich sehe mich so immer als Realo, Mitte links, wie ich das immer nenne, als Sozialkapitalist gewissermaßen. Wäre es schön gewesen, wenn wir auch so eine Opposition jetzt gehabt hätten oder haben würden, denn wie es aktuell aussieht, ist ja eher eine Mitte-Rechts, könnte man vielleicht sogar behaupten, Regierung mit der einzigen nennenswerten Opposition weit außen rechts, und das macht mir natürlich Sorgen für unser Land.
Ja. Ja, also genau. Ich meine, klar, es war eine Überpersonalisierung. Darüber hatte ich ja schon vor längerem geblockt. Und 2017 hatte ich schon vor den Parteiblasen gewarnt. Also das war damals, wenn du dich erinnerst, auf Bundesebene die FDP, die gesagt hat, sie geht nicht mit in der Regierung. Mhm. Ich habe das damals für einen Fehler gehalten. Das war einer der Gründe, warum ich aus Facebook rausgegangen bin. Dann 2019 kam sogar in den Nachrichten. Ja, ist auch verrückt. Da arbeitest du jahrelang, kommst du in den Nachrichten, weil dein Facebook-Account löscht. Es hat mir damals schon Sorgen gemacht, dass ich gesehen habe, in den Parteien sind die Stimmungen oft komplett anders als außerhalb der Parteien. Also Lindner ist damals noch dafür gefeiert worden, dass er nicht mit in die Regierung gegangen ist. Ja, besser nicht regieren als schlecht regieren. Ich habe es für Wahnsinn gehalten. Ich tue das auch heute noch, dass ich sage, also wenn man kandidiert als Demokratin, als Demokrat, dann um Verantwortung zu übernehmen. Ja, und deswegen auch was jetzt die Linkspartei angeht, es gibt halt Leute, die gehen gar nicht gehen da auch wirklich ins Linksextreme, antisemitische, ja. Aber es gibt eben auch Leute wie die Petra Pau, wie dich, Andreas Büttner, mein Kollege aus Brandenburg, den schätze ich sehr, aber der hat jetzt auch die Linke verlassen. Also es ist quasi auch, ich nehme halt auch wahr, dass diese Dynamiken in den unterschiedlichen Parteien sehr, sehr stark geworden sind, und da nehme ich meine eigene nicht aus. Also auch in der CDU, ich kenne den Manuel Hagel und schätze ihn sehr, und ich habe ihm dann auch gesagt, und Manuel, jetzt kommt es drauf an, auch in der Niederlage Verantwortung zu zeigen. Daran wächst man, gerade auch als junger Politiker. Und ich bin jetzt auch froh, dass es jetzt Gespräche gibt. Ich hätte nicht verstanden und ich hätte es nicht gut gefunden, wenn man als eine Volkspartei kandidiert und dann sagt, wir machen nicht mit, aber das hat er ja von Anfang an ausgeschlossen mit der AfD, das geht natürlich gar nicht. Leid tut's mir auch die SPD, 5,5%, die große antifaschistische Partei. Also ich kenne den Andi Stoch, und mit der SPD habe ich toll zusammengearbeitet und habe jetzt auch der neuen Fraktion gesagt, ich werde auch weiter mit euch zusammenarbeiten. Das ist diese Polarisierung zwischen zwei Spitzenkandidaten. Wir sehen, dass schon in Rheinland-Pfalz die SPD ganz anders dasteht. Aber es macht mir schon Sorgen, wenn eine große antifaschistische Volkspartei, die wirklich in der deutschen Geschichte eine enorme Bedeutung hat, auf 5,5% sagt. Hier bei uns im Wahlkreis, wir haben mit Maren Stege von der CDU, Clara Schweizer von Grünen, zwei tolle Landtagsabgeordnete. Ich bin mir eigentlich auch sicher, die sollten wir auch mal im Lauf der Legislaturperiode hier in den Podcast unbedingt holen. Also sind beides tolle, starke Frauen, die unseren Wahlkreis vertreten. Ein bisschen schade ist es um Dennis Birnstock von der FDP. Den kenne und schätze ich auch sehr. Und ich weiß, dass er auch innerhalb der FDP zu den Reformkräften gehört hat. Und soweit mir das zusteht, finde ich halt auch, man hätte die Jüngeren und Sozialliberalen auch nach vorne lassen müssen. Es war sicher nicht gut, weiter auf dem Lindner-Kurs zu bleiben. und das alles über Männer nur zu machen, über Ältere. Mir tut's sehr leid. Auch in der FDP gibt's tolle Leute und das ist ihr Stammland der großen liberalen Partei Baden-Württemberg. Und sie waren immer im Landtag von Baden-Württemberg und ich kann dir also sagen, das ist schon ein Schock. Da zerbrechen Lebensträume, da zerbrechen Karrieren, Leute verlieren ihre Jobs. Diese Wahl sehe ich mit gemischten Gefühlen. Und ich weiß nicht, ich würde dich da auch fragen, wie siehst du das? Ich sehe halt wirklich dieses Problem einmal Überpersonalisierung, dass es also viel, dass quasi Landtagswahlen große Oberbürgermeisterwahlen sind, wo es dann zwei Spitzenkandidaten gibt und wo dann die Leute eigentlich quasi dann vor allem die Spitzenkandidaten wählen und gar nicht mehr ein breiteres Parteienspektrum. Und das Zweite eben die Parteiblasen, dass wir teilweise innerhalb der Parteien eine gewisse Radikalisierung haben und Verrohung haben, und so das Verbindende, wo man sagt, so jetzt ist die Wahl rum und jetzt beruhigen sich alle wieder, dass das heute länger braucht, als das früher der Fall war. Wie siehst du das?
Ja, da sprichst du eigentlich so ein bisschen das Kern des in meinen Augen Problems definitiv an. Also wenn wir so über Personalisierung sprechen, wir haben ja auch, und das macht mich wieder ein bisschen froh, so aus der menschlichen Perspektive, wir haben, als wir die Ergebnisse dann gesehen haben, ging schon ein relativ trauriges Raunen auch durch den Raum, als wir das Ergebnis von der SPD gesehen haben. Wir sind ja weiterhin, wir sind keine Feinde. Und ich teile natürlich die Auffassung, ja, weil die SPD ist ja die mit dem historischen Auftrag als antifaschistische Partei, die älteste Partei in Deutschland. Ich war selbst jahrelang Mitglied, auch tatsächlich, als ich in Berlin war. Ich bin mit 16 Jahren damals eingetreten, auch im Namen meiner Großmutter. Sie ist ein großer bis heute Fan der SPD. Willy Brandt hat es ihr damals angetan, sozusagen.
Als Sozialdemokrat hätte ich mir auch gefallen.
Ja, das siehst du. Also habe ich auch lange, lange Zeit gemacht. Aber irgendwann weiß ja selbst so, die SPD war zumindest in meinen Augen nicht mehr wirklich das, was ich so wirklich sozialdemokratisch nennen würde. Aber das kommt wahrscheinlich auch mal auf den Kontext an. Das heißt, da war schon so ein bisschen Stimmung auch bei uns wieder runter. Gleichzeitig, die FDP ist ja so unser ökonomischer Gegner. Das wurde schon sehr laut gefeiert, muss ich ehrlich sagen, im Raum. Natürlich losgelöst von den personellen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Fakt ist, und das ist dann auch wieder etwas dein Punkt, die Wahl ging hart um Personen. Also es kam praktisch nicht mehr drauf an, welche Partei konkret dabei war. Für einige hat sicherlich eine Rolle gespielt, meinetwegen schwarz zu verhindern oder meinetwegen grün zu verhindern auch, sich hin und her zu kloppen. Die kleineren haben ein bisschen darunter gelitten halt. Ne? Wir sehen es erst, die FDP, natürlich die Linke und aber auch sehr hart die SPD, womit echt keiner gerechnet hat. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil wer uns hört, wer uns sieht, der weiß ja auch, dass wir gerade auf dieses Dialogische sehr stark setzen mit allen demokratischen Parteien, zumindest uns da super gerne austauschen. Und ich fürchte, das wird darunter leiden. Du hast diese Blasenbildung auch mit angesprochen, so dieses, wie du immer so schön sagst, so dieses Dualistische, dieses Gegeneinander. Und das finde ich halt sehr, sehr nervig, weil ich glaube, jetzt gerade in Zeiten dieser Polarisierung würden auch die großen Parteien oder überhaupt alle Parteien sich gut darin beraten fühlen, wenn wir mal dafür sorgen würden, wieder so ein bisschen miteinander zu gehen. Weil dieses jetzt aktuell wieder vier Parteien im Landtag-Prinzip, ich weiß nicht, da kriege ich ein bisschen Kopfschmerzen.
Ja, du weißt ja, ich bin ein großer Kritiker der Rechtsmimesis. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass ich quasi sage, wenn sich demokratische Parteien nach rechts außen orientieren, dann schadet es immer. Es zerbröselt immer die Mitte. Es beruhigt überhaupt nichts. Ich glaube, das setzt sich auch langsam durch. Aber ich bin vor allem da mit dem Kurs der Bundes-CDU, was fossile Energien angeht und so weiter, immer noch sehr unglücklich, muss ich ganz offen sagen, und hoffe jetzt auch, dass bei den Koalitionsverhandlungen in Baden-Württemberg was Besseres rauskommt. Da sind wir schon fast beim Thema Iran-Krieg. Ich würde auch sagen, wir bleiben auf unserem Kurs. Wir arbeiten mit allen Demokratinnen und Demokraten zusammen. Das mache ich in meinem Beruf so. Ich bin Christdemokrat, ich stehe da auch dazu, aber die anderen sind nicht meine Feinde. Ja, du sowieso nicht, aber auch wie gesagt, der Clara Schweizer, Maren Stege von der CDU, Clara Schweizer von den Grünen, das sind tolle Leute und das da quasi im Dialog zu bleiben, das ist, glaube ich, auch mit unser unser Job, gerade dann, wenn die Leute verrückt spielen. Und das betrifft ja nicht nur Rechte, das betrifft ja auch Linke. Der Cem Özdemir wird angegriffen, teilweise aus der eigenen Partei. Ja, er hat ja sogar mal von der Schwesterpartei gesprochen, aber vor allem auch die Jugendorganisation. Aber auch Heidi Reichenick bei den Linken habe ich gesehen, weil sie irgendwie mal im falschen Auto gesehen wird. Da gehen also auch Leute sofort drauf los. Du kennst ja meine These, dass ich immer sage, das Problem der Konservativen ist Reaktanz. Ja, man ist sozusagen einfach dagegen, weil es neu ist. Das Problem bei den Progressiven ist häufiger so eine gewisse Arroganz. Man meint, die wahre und reine Lehre ist wichtiger als der Erfolg. Und wenn dann mal jemand erfolgreich ist, wie eine Heidi Reichenick oder ein Cem Özdemir, dann kommen die Attacken aus den eigenen Reihen. Und das finde ich sozusagen, da würde ich auch manchmal sozusagen meine progressiven oder linken Freundinnen und Freunde sagen, Leute, auch da gilt bitte Verantwortungsethik. Ja, es ist sozusagen, man kann nicht für die reine Lehre hier die eigenen Leute ankoffern. Überlasst Hass und Hetze doch mal bitte den anderen und lasst uns gucken, dass wir auch immer wieder in einem dialogischen Miteinander, dass das funktioniert.
Amen.
Oh.
Nein, da gibt's wirklich meinerseits nicht mehr viel hinzuzufügen. Also das ist wunderbar zusammengefasst. Ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, weil das mit angesprochen hat, dass wir durchaus auch nochmal vielleicht ein, zwei aus der linken Seite mit dabei hatten. Wir hatten ja unsere Kandidatin Clara Meyer gehabt, auch eine Clara. Ich habe sie bei der Podiumsdiskussion sprechen gehört. Ich muss es so sagen, sie hatte wirklich von den Fünfen waren es, glaube ich, gewesen. Volt war auch dabei. AfD war nicht eingeladen. Kleiner Applaus erstmal für die alte Mühle. Sie hatte von allen wirklich die meiste Ahnung, sage ich ganz ehrlich, aber gleichzeitig natürlich jetzt Wahlen und so weiter hat sie es nicht reingeschafft. Aber ich will es insgesamt wirklich bei deinem Schlusswort zu dem Bereich zumindest belassen.
Ja, wir gehen ja als nächstes auch wieder zum Paritätischen, also wir gehen ja auch wieder zu einem Wohlfahrtsverband. Also wir haben das Soziale auch weiter im Podcast, weil es gibt eben in einer Demokratie gibt es ja nicht nur Parteien, es gibt auch Verbände, es gibt Religionsgemeinschaften. Und jetzt haben wir auch eine sehr gute Folge, wie ich finde, zum Thema Kurdentum gemacht. Wir hatten schon mal eine. Aber der Irankrieg, darauf werde ich wie nochmal was angesprochen. Und zwar, weil ich mich schon letzten Sommer dazu geäußert hatte mit einer Pressemitteilung und die nämlich ziemlich genau nullmal aufgegriffen wurde, in den Massenmedien überhaupt nicht vorgekommen ist und damit habe ich ganz schön gerungen. Ich gebe es dir mal, Inan kennt es noch nicht, er weiß nur, dass es die gibt. Haltet euch fest, wenn du es dir mal gibst, vielleicht bis zum Ende des ersten Zitates, dann weißt du, warum es mir damit nicht so gut ging. Also das ist eine Pressemitteilung. Ich stelle sie auch auf den Blog, wer es nachlesen will. Juni letzten Jahres habe ich versucht zu warnen und Inan gibt uns jetzt hier mal.
Genau, also Quelle ganz offiziell öffentlich, wirklich vom Baden-Württemberg-Staatsministerium, vom Beauftragten gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben. Also es ist jetzt nicht einfach ein Blogbeitrag, den man findet, will ich gar nicht kleinreden.
Und der aber ging an alle Medien, der ging quasi über den Verteiler Landespressekonferenz, ja.
Lesen wir mal vor. Blume warnt. Iran und Russland nicht weiterhin fossil finanzieren. Ausrufezeichen. Das ist auch manchmal ungewöhnlich für sowas. Erneuerbare Friedensenergien stärken die Sicherheit von Israel, Ukraine und Europäischer Union. Der Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben, Dr. Michael Blume, wird im Zuge der Ankündigung des Iran, ihr Atomprogramm fortzusetzen, von jüdischen und nichtjüdischen, deutschen und israelischen Interessierten derzeit intensiv auf die Sicherheitslage angesprochen. Jetzt kommt das Zitat. Wir können die Regime in Russland und im Iran nicht alleine militärisch aufhalten, solange wir sie durch Erdgas und Erdöl finanzieren. Wie ich auch im Landtag von Baden-Württemberg schon gesagt habe, ist meine dringende Bitte an alle, zusätzlich zu militärischen Maßnahmen erneuerbare Friedensenergien und grünen Wasserstoffspeicher auszubauen und so die Finanzierung antisemitischer Regime und Terrorgruppen einzustellen. Link zu dem Video nochmal, ne, für die das noch nicht gesehen haben sollten. Staatliche Subventionierung von fossilen Rohstoffen wirken kontraproduktiv. Erneuerbare Energien gehören zur Kernkompetenz von Baden-Württemberg, stärken unsere Unabhängigkeit und die Sicherheit von Israel, der Ukraine und der Europäischen Union.
Ja, vielen Dank. Ja, da kommt jetzt noch von meiner Rede dann noch ein Zitat. Aber weißt du, das war genau das. Ich bin damals schon gefragt worden, Michael, militärisch. Und ich habe gesagt, Leute, Militär alleine bringt's nicht. Du kannst so ein Regime nicht wegbomben. Solange die fossil finanziert sind, werden die sich an der Macht halten, obwohl das iranische Volk schon lange dieser Theokratie überdrüssig ist.
Ja, und wir werden auch weiterhin abhängig bleiben davon.
Genau, wir sind ja weiter. Und genau das passiert jetzt. Und das macht mich sozusagen auch so frustriert. Der Donald Trump greift an, hat keinen Plan. Ich nehme an, er hat gedacht, wie in Venezuela, er schmeißt ein paar Bomben, tauscht ein paar Leute auf und dann kriegt er die Ölinsel Chark und alles ist super. Und jetzt haben wir eine Mischung aus Vietnam, nämlich einem Krieg, den die Amerikaner mit jedem Tag mehr verlieren, und Fukushima, einem weltweiten Energieschock, was natürlich die Preise nach oben treibt. Und weißt du, das ist sozusagen, für mich war das frustig, weil manchmal frage ich mich dann schon, was mache ich eigentlich? Also ich gehe raus, ich halt Reden, ich krieg Applaus, ich bin Wissenschaftler, ich sag den Leuten, ja. Und ich wäre ja noch damit klargekommen, wenn es irgendwie ignoriert worden wäre von in der Politik, aber ich werde aus der Politik öfter auf erneuerbare Friedensenergien angesprochen, wie von den Medien.
Und will keiner die Antwort hören.
Ja, das ist, weißt du, auch selbst Zeitungen, die ich selber als Jugendlicher ausgetragen habe, die ich liebe, die ich lese, ich bin Abonnent, Stuttgarter Zeitung und so weiter, niemand hat das aufgegriffen. Und das macht mich frustig, weil dann frage ich mich, ja, Leute, also zählt offensichtlich Politikwissenschaft, Religionswissenschaft, wir haben ja auch drüber diskutiert, Rentierstaatstheorie, Ressourcenfluch, Ökonomie, Volkswirtschaftslehre. Es gibt doch so viel Wissen, aber es scheint einfach in den Diskussionen immer wieder drauf rauszulaufen, bist du für oder gegen Iran? Ja, ich bin gegen dieses Regime soll weg, die Menschen haben ein Recht auf Freiheit, aber durch Bomben? Wie siehst du das?
Also, es ist halt nervig, weil gerade in der Politik, aber natürlich auch bei Berichterstattung, legt man ja verdammt viel Wert auf einfache, kurze Antworten. Und dann ist es umso frustrierender, wenn die Antworten halt ein bisschen länger sind. Ich erinnere mich, als ich einer meiner Flüge in die USA für eine Konferenz, ich sollte einen Vortrag halten, mich Homeland Security aufgegabelt hat, weil wenn man so aussieht wie ich und alleine reist mit deutschem Pass, dann ja, ist es halt so. 3 Stunden Verhör, relativ direkte Fragen, bist du Mitglied bei, damals war es ja Al-Qaida noch so ein bisschen gewesen, bla bla, sind deine Eltern in irgendwelchen terroristischen Organisationen, bla bla, so das ganz Übliche, und dann natürlich auch so Fragen wie, bist du für oder gegen Erdogan? Da war er auch relativ neu und hat schon angefangen zu stänkern. Ich fange natürlich an, so ein kleines Referat ein bisschen darüber zu halten. Ja, es ist so und so und bla bla. Und dann, sag mir einfach nur, ob du dafür oder dagegen bist. Okay, dagegen. Und dann, so gut, okay, Häkchen, nächste Frage. Das ist nervig, weil klar, ich bin nicht gut darin, mich auch super kurz auszudrücken, meinetwegen, aber manche Antworten sind leider nun mal länger und da müssen die Leute auch durch. Mhm. Tut mir leid, sonst brauchst du wirklich diese Frage nicht stellen. Wenn du nicht in der Lage bist, das zu akzeptieren, dass du vielleicht mal ein paar mehr Variablen in deiner Erklärung verarbeiten musst, ja, dann stell diese Fragen nicht, weil das ist ja auch nicht so, dass du oder wir mittlerweile auch da auch zum ersten Mal vielleicht drüber gesprochen haben. Du kannst nicht um dieses Thema herumkommen. Du kannst nicht anfangen, meinetwegen auch als Partei, nimm AfD, nimm FDP, bedingt auch die CDU, die dann immer wie sagt, ja, wir müssen halt technologieoffen sein und wir müssen natürlich auch an die armen Leute denken, die können sich jetzt nicht Solaranlagen aufs Dach schnallen. Ja, aber das ist nochmal ein anderes Problem. Du kannst nicht sagen, gut, das ist dann halt billiger, deswegen machen wir das weiter. Und dann aktiv mit dieser Gefahr weiterleben, das wirklich in Kauf nehmen, auch für die Bevölkerung, also für die deutsche Bevölkerung, für die Wählerschaft, dieses Risiko einzugehen, dass wir, sobald es irgendwo brennt, sobald eine kleine Arterie halt verkalkt ist da irgendwo, ne, Straße von Hormuz und so weiter, dann immer noch drauf zu bestehen, dann zu sagen, ja, aber das wird schon, wir müssen da weiter dran festhalten. Wir können jetzt auch das Fach aufmachen für unsere Autoindustrie, die auch um ihr Verrecken am Verbrenner festhalten wollte, weil die Welt will deutsche Autos kaufen, und wir sehen ja, wie viel sie davon halten mittlerweile von deutschen Autos, ja. Ich hoffe, das beantwortet das ungefähr.
Ja, und das ist eben, also erneuerbare Friedensenergien, ich meine, solange wir halt abhängig sind, und das sind wir, haben die natürlich den Hebel und dann können sie halt einfach die Straße von Hormuz blockieren und damit wiederum Druck ausüben. Und weißt du, das ist doch jetzt keine Raketenwissenschaft. Das ist sozusagen etwas, wo ich wirklich damals schon gesagt habe und auch jetzt sage. Frage. Ja, und wo wir bei Raketenwissenschaft sind, es ist halt auch so, dass sich die Kriegsführung einfach auch schon in der Ukraine grundlegend geändert hat. Eine Shahed-Drohne, eine iranische Shahed-Drohne, die sind dort massenhaft im Einsatz. Manche sagen 50.000, manche sagen 20.000 Dollar. Und die wird halt abgeschossen von einer Patriot-Abfangrakete für 3 Millionen. Dass das auf Dauer nicht gut geht. Und dass, wenn ich dann den Hexes, den US-Verteidigungsminister, höre, wir haben alle Raketenrampen vernichtet, dann denke ich mir, meine Güte, die arbeiten schon lange mit Drohnen. In welchem Jahrhundert seid ihr eigentlich? Ja? Und jetzt wirklich, die US-Regierung hat es jetzt allen Ernstes geschafft, die Sanktionen zu lockern, sowohl gegenüber Putin wie gegenüber Iran, um dem verzweifelt den Ölpreis und Gaspreis wieder in den Griff zu bekommen. Also man richtet einen riesigen Schaden an und dann belohnt man auch noch diese Regime, womit man den Menschen ja sowohl in Russland wie auch im Iran signalisiert, im Zweifelsfall könnt ihr auf uns nicht zählen. Also die Menschen, denen zu sagen, stürzt mal bitte euer Regime, aber im Notfall dealen wir mit denen und lassen die an der Macht wie in Venezuela. Also ich finde, das ist eine Katastrophe, ein Debakel. Es ist ein Debakel, was wir hier sehen, und es ist auch ein Debakel, weil es einfach die Expertise von Militärs und von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einfach ignoriert.
Ja, es wird pragmatisch genannt dann am Ende. Also ich bin ja auch ein großer Fan von manchmal pragmatisch einfach mal machen und sehen, was klappt und funktioniert. Aber du musst ja auch an die Anreize denken, die du dort setzt. Also Wladimir Putin hat sich das wahrscheinlich auch damals gedacht, mit der Krim hat so wunderbar funktioniert, hat ja auch keiner wirklich was dagegen gemacht. Komm, springen wir mal rein, da jetzt im Rest der Ukraine. Wunderbar. Bei Trump haben wir das gesehen, bei Venezuela hat es ja wunderbar geklappt. Das war ja überraschend schnell. Also war hier so, wir wollen mal kurz Krieg erklären, den haben wir schon erledigt. Okay, wunderbar. Und jetzt war wahrscheinlich der Gedanke, das im Iran genauso anzustellen. Und die Kugeln, die dieser Mann hat, sind für mich echt faszinierend, weil der schafft es wirklich, irgendwie als etwas entfernterer Nachbar hinzukommen, seinen ganzen Müll an unseren Grenzen sozusagen abzuladen. Dann beschwert sich unser Nachbar, meinetwegen, und dann erwartet Trump von uns dann zu sagen, wisst ihr was, das ist eigentlich euer Ding hier, warum helft ihr denn nicht aus? Was soll denn das? Ihr braucht doch auch dieses ganze Öl. Wenn ihr nicht mitmacht, ja dann, wie wäre es dann mit weiteren Strafzöllen?
Ja, also da muss ich, weil ich ja auch mit Merz schon geschimpft habe und zu sagen, da bin ich jetzt mal außenpolitisch ganz dabei, war der Fool Merz dann zu sagen, das ist nicht unser Krieg, weil ist es nicht, ja. Und man kann über eine Sicherungsmission sprechen, wenn es eine Einigung gibt, aber dass er einen Krieg anfängt, ohne jemanden vorher zu fragen und jetzt sogar noch die japanische Premierministerin beleidigt hat, die war ja bei uns auch schon Thema, hast du es mitbekommen?
Nee.
Sie war bei ihm zu Besuch und wurde er von einem Journalisten gefragt, warum er denn vorher seine Verbündeten, wie eben Japan, die japanische Premierministerin, nicht gefragt hätte.
Sehr
vorher.
Gute Frage.
Und, ja, und seine Antwort war, ja, wir lieben Überraschungen. Die Japaner kennen ja Überraschungen. Sie haben uns ja vorher über Pearl Harbor auch nicht Bescheid gesagt. Er sagt sogar, sie haben mir über Pearl Harbor nicht Bescheid gesagt. Mir. Er sagt, also er war noch gar nicht auf der Welt. Übrigens beim Vietnamkrieg war er schon auf der Welt, hatte aber Bonespurs, hat sich gedrückt vor dem Militärdienst. Mm. Unser hier Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte war sich selber zu fein zum Dienen. Ja. Ich war ja bei der Armee und Sohnemann auch. Solche Leute, man nennt die im Amerikanischen Chicken Hawks, die selber, also Hühnerfalken, die selber nicht reingehen, aber andere in den Tod schicken.
Selbsternannte Friedensnobelpreisträger.
Ja, selbsternannte Friedensnobelpreisträger. Ja, und weil du es angesprochen hast, und da würde ich dich auch gleich was fragen, also Friedensenergien ist halt, es geht ja im Kern darum, wir hatten es ja davon, diese tolle Folge über Externalisierung, ja, dass einem fossile Gewaltenergien, Kohle, Erdöl, Erdgas, Atom nur billig vorkommen. In Wirklichkeit werden die Kosten externalisiert in die Zukunft, auf die Mitwelt und auf die Mitmenschen. Ja, das heißt, es kommt einem billig vor in dem Moment, aber es entstehen große Umweltschäden und Mitweltschäden und eben es werden zum Beispiel autoritäre Regime, Terrorgruppen, Diktaturen damit finanziert, Kriege damit finanziert. Beim Atom kommt noch das Problem Endlager dazu, für das es ja überhaupt keine Lösung auch bis heute nicht gibt. Und wenn dann also Leute sagen, ja, das ist billig, dann ist das einfach gelogen. Erneuerbare Friedensenergien werden dagegen, also Wind und Sonne, vor allem werden dezentral erzeugt, stärken die Demokratie. Und verrückterweise ist es zum Beispiel so, dass Pakistan, wo es einen riesigen Solarboom gibt seit Jahren, jetzt ganz viele Leute schon quasi Solarpaneele haben und auch immer mehr Speicher und die ersten Fahrzeuge auftauchen, jetzt deswegen weniger abhängig ist von Öl und Gas. Immer noch viel zu viel, die haben auch Wirtschaftskrise, die schließen sogar gerade ihre Schulen, um die Transportkosten zu verringern. Also Pakistan ist schon auch hart getroffen, aber hätten sie nicht schon so viel erneuerbare Energien ausgebaut, wäre es noch schlimmer dran. Das ist natürlich bei Leuten jetzt wie mir und wie wir, die schon umgestellt sind auf Wärmepumpe, auf Elektroautos, auf Photovoltaik. Wir sind viel weniger betroffen und wir konkurrieren jetzt auch nicht mehr mit den anderen um Öl und Gas. Ja. Wir senken ja damit und dämpfen den Preiseffekt. Aber du hast ein Video aus den USA, wo du auch mal wirtschaftlich sozusagen auf die Folgen drauf gucken wolltest.
Das blenden wir vielleicht auch noch mal ein und mindestens für die Audioversion, für die Videoversion übertone ich das dann sicherheitshalber vielleicht auch noch mal auf Deutsch, falls man das dann noch nicht genau kennt, an dieser Stelle.
Wissen Sie, er hat das Volk angefleht. Macht Amerika wieder großartig. Wir reißen Amerika im Moment in Stücke. Die Fischer hier in Cortez, Florida sind wütend. Wütend auf den Präsidenten, den viele von ihnen gewählt haben, und sie sind wütend wegen der explodierenden Dieselpreise. Ich kratze mir wirklich den Kopf, weil ich die Republikaner gewählt habe und die meisten von uns in der Fischereiindustrie das auch getan haben. Und wir sehen keine positiven Auswirkungen davon. Vor dem Krieg im Iran kostete der Kraftstoff an dieser Zapfsäule in Cortez 3,29 pro Kalone. Jetzt liegt der Preis an dieser Zapfsäule bei fast 5 pro Kalone. Und für Boote wie dieses, die Lanier, die kurz vor einer zweiwöchigen Schwertfischtour steht, werden 4.600 Gallonen Diesel benötigt. Bei Preisen wie diesen wird das Geschäft unhaltbar. Hinzu kommt, dass diese Fischer auch mit der unberechenbaren Zollpolitik von Präsident Trump zu kämpfen haben. Are also having to contend with President Trump's erratic tariff policy. Als die Zölle ursprünglich in Kraft traten, gab es einen riesigen Preissprung bei all unseren Geräten und Vorräten. Und obwohl die Prozentsätze der Zölle ein wenig zurückgenommen wurden, haben unsere Lieferanten ihre Preise nie wieder gesenkt. Die Managerin dieses familiengeführten Fischereiunternehmens hier in Cortez, Karen Bell, sagt mir, dass die Zölle und die Dieselpreise bedeuten, dass sie den Fischpreis anheben muss. Und diese Kosten werden letztendlich von den Kunden getragen. Ich werde versuchen, die Preise nach oben zu treiben. Ich hoffe, dass die Verbraucher verstehen, dass wir die Preise nicht wirklich erhöhen wollen. Ein Fischer warnte mich, dass dies das Ende für die Fischereiindustrie hier in Cortez bedeuten könnte. Oh, das könnte für viele Leute in dieser Branche der letzte Strohhalm sein. Ich meine, wir werden ohnehin schon zu Tode besteuert. Die Kosten für alles, die Ausrüstung, die Betriebskosten und dann noch der Anstieg beim Kraftstoff. Es könnte für viele Leute der Sargnagel sein. Und es ist traurig. Die Fischer haben eine klare Botschaft an Präsident Trump darüber, wer unter diesem Krieg in der Heimat leidet. Die Menschen aus der Arbeiterklasse wie wir werden darunter leiden. Es gibt für keinen von uns einen Vorteil daraus. Der Krieg ist sinnlos.
Und dann wollen wir natürlich auch ein bisschen über dieses Kurzvideo sprechen. Ich hatte das heute, die Folge ist heute sehr spontan übrigens entstanden, sogar wollte ich es vielleicht auch nochmal erwähnen, wahrscheinlich auch ein bisschen im Zuge der durchaus gerechtfertigten Empörung. Es geht schlussendlich natürlich darum, dass zum einen auch die letzten Endes auch Trump gewählt haben, dass jetzt auch, ich würde mal so als Bedingung sagen, fett bereuen, weil natürlich die ganze Nummer, dieser Ego-Anflug mit all den eigentlich beliebigen Zöllen, die er dort auch erhebt, natürlich sehr zu Lasten geht der arbeitenden Gesellschaft. Er ist ja dieser Businessmann, der Typ, der Sachen verkaufen kann. Und das heißt, er verkauft das natürlich auch so, dass er ja jetzt den Krieg von anderen Ländern bezahlen lässt, so wie wir das ja auch mit Mexiko hatten. Ja, wir bauen die Mauer und Mexiko zahlt dafür. Das ist ein gigantischer Quatsch. Aber genauso ein Quatsch, wie jetzt den Krieg zu finanzieren über andere Staaten, in dem Zölle dann erhoben werden. Weil in seiner sehr, sehr einfachen Welt es dann natürlich so aussieht, als ob wir regelmäßig irgendwie eine Rechnung kriegen, die wir entsprechend dann auch bezahlen, wodurch den USA natürlich Geld zufließt. Natürlich behandeln wir dieses Thema auch in meinen Volkswirtschaftsvorlesungen und wir machen das sogar sehr, sehr studiegerecht. Das heißt, eigentlich sollte das jeder verstehen können, dass sowas wie ein Außenhandelsdefizit
nicht etwas Schlechtes ist, nicht per Definition etwas Schlechtes ist, wo wir unbedingt einen Kampf sehen, wie das vielleicht im Merkantilismus so eine Philosophie war. Das war Kolonisationszeit und so weiter. Die Kolonien durften nur mit den Heimatländern Handel treiben und negative Außenhandelsbilanz galt als was Schlechtes. Das können wir aber sehr leicht widerlegen mit ganz leichten Beispielen, indem wir nämlich ganz einfach sagen, naja, du könntest jetzt zum Beispiel, warum willst du Bananen importieren zum Beispiel? Du kannst ja auch erzeugen. Selbst in Deutschland könntest du machen. Du bräuchtest halt so riesige ehemalige vielleicht Zeppelin-Bauhallen. Die klimatisierst du dann so weit hoch, dass es auch die besten Voraussetzungen hat, um Bananen zu züchten. Kannst du machen, wenn du bereit dafür bist, halt pro Banane meinetwegen 100 Euro oder so am Ende zu zahlen. Oder du gehst in ein Außenhandelsdefizit und zahlst dann effektiv ein paar Cent pro Banane. Ja, das heißt, du kannst auch deine eigenen Socken stricken. Das Ergebnis wird nur nicht so gut sein wie gekauft und wahrscheinlich wird es auch teurer werden, wegen Skalierung und so weiter. Okay, das war so die Kurzzusammenfassung des Ganzen. Das heißt, was Donald Trump da macht, ist, ganz ehrlich sage ich, gewisse Bauernfängerei auf ökonomischer Seite, weil das leicht verkauft ist, buchstäblich, das daneben zu sagen. Was er aber nicht mitkriegt ist, die Leute zahlen diese 100-Euro-Bananen aktuell und auch da muss man kein Wirtschaftswissenschaftler sein, um zu wissen, wenn die Preise steigen, sinkt die Nachfrage. Wenn das passiert, machen Unternehmen dicht. Das heißt, sie schmeißen Leute raus. Die Effekte haben wir schon längst. Das heißt, auf internationaler Seite ist internationaler, weitgehend freier, wenn auch regulierter Handel unbedingt die bessere Alternative zu wahllosen, pauschal, weiß ich nicht, 25% Zölle zu erheben. Und wir haben in dem Video, um da wieder den Kreis zu bilden, halt gesehen, wie sind die Aussagen der einzelnen Leute. In dem Fall waren das Fischer gewesen, wo man auch nicht denkt, das hat gleich einen Zusammenhang damit, wie sie einerseits enttäuscht sind und andererseits konnten wir sehen, wie sie darunter gelitten haben. Hat so ungefähr das
ja, erwischt. Genau. Wobei ich würde sagen, ja, das ist ja, er schafft es jetzt natürlich, dass die Öl- und Gasfirmen aus den USA Rekordgewinne erzielen. Ja, also die können jetzt ihre Sachen verkaufen und das ist wahrscheinlich fürs Außenhandelsbilanz sieht es erstmal gut aus. Aber die eigenen Leute zahlen ja die höheren Preise ganz eben genau. Auch. Ja. Und wenn der Fischer eben dann sehr viel höhere Preise bezahlt für Benzin, um überhaupt rausfahren zu können, dann macht er entweder Pleite oder er muss höhere Preise durchsetzen. Wenn dann noch dazu Zölle kommen, Zölle gegen Zölle, aber zum Beispiel auch in der Landwirtschaft Dünger und so weiter, ja, dann eskaliert das natürlich. Das heißt, nach meiner Wahrnehmung machen diese fossilen Gewaltenergien, die Strategie, die quasi, die wir da haben, machen quasi Reiche noch reicher, Überreiche noch reicher, während sie einen Großteil der Bevölkerung verarmen lassen. Und ich würde sagen, ganz anders ist es in Deutschland halt auch nicht. Die Leute, die sich schon leisten konnten, eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto, ja, ich habe jetzt im engeren Umkreis auch Leute, die sagen, ich wollte eigentlich jetzt schon mein Auto, mein Verbrenner verkaufen und wollte umsteigen. Jetzt kriegst du aber für einen Verbrennermotor, für einen Gebrauchtwagen faktisch nichts mehr. Gleichzeitig sind die Gebrauchtwagenpreise bei Elektroautos natürlich hochgeschossen. Das heißt, ich sehe schon auch, oder wenn ich das noch sagen darf, wir haben zum Beispiel die meisten Solaranlagen in Süddeutschland. Vor allem Bayern. Bayern hat mehr wie Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gemeinsam. Das heißt, dort, wo Leute schon das Geld hatten zum Investieren, die profitieren jetzt. Und die Leute, zum Beispiel Mieter, die sich gar nicht aussuchen konnten, was sie für eine Heizung haben, die zahlen drauf. Also ich sehe diese Umverteilung von unten nach oben, die sehe ich ganz stark in den USA. Die sehe ich aber ein Stück weit auch bei uns. Und es gibt ja selbst bei uns den Ärger darüber, dass die Mineralölkonzerne das wieder nutzen, um die Leute abzuzocken. Sehe ich das falsch oder würdest du da mitgehen?
Nein, nein, natürlich. Also das ist ja sowieso immer eins der Argumente. Das sehen wir ja häufig, wenn es irgendwo Preissteigerungen gibt auf der Rohstoffseite, dass der Effekt auf eine Teuerung relativ schnell ist, aber wenn die Preise wiederum für gewisse Rohstoffe fallen, dass dann wiederum aber für das Endprodukt die Preise nicht ganz so schnell fallen. Natürlich auch aus einigermaßen offensichtlichen Gründen, denke ich mal. Und da kommen natürlich dann auch wieder politische Debatten rein, wie etwa Übergewinnsteuern zum Beispiel, wenn wir schon sagen, ja okay, wenn ihr dann so einen Riesenvorteil davon habt, dann wäre es doch vielleicht mal nett, wenn ihr vielleicht überproportional mehr davon dann abgibt für die Leute, die es am Ende wirklich trifft. Denn so realistisch sind wir ja auch. Also wir sehen ja auch dieses Problem in der linken Diskussion, weil einerseits sind wir schon so ein bisschen linksgrün versifft, wie das so derogativ manchmal gesagt wird, dass wir halt um unser Leben diese ganzen unnachhaltigen nachhaltigen Energiequellen, fossile Brennstoffe und so weiter loswerden wollen. Andererseits müssen wir uns natürlich auch, um irgendwo glaubhaft zu sein, um diese Leute kümmern, die halt davon abhängig sind. Also wir lernen ja auch in der Volkswirtschaftslehre, dass kurzfristig ein Angebot immer unelastisch ist, die Nachfrage unelastisch ist. Wenn ich irgendwo in der Mitte der Autobahn plötzlich ohne Benzin da bin, ich werde trotzdem Benzin kaufen, selbst wenn es zehnfache Preis ist, weil sonst komme ich hier nicht weg. Langfristig passt sich das erst an. Und das ist halt dieses riesige Problem, das wir haben. Dieser Krieg ist mir nichts, dir nichts entstanden. Wir können uns das natürlich denken, dass irgendwann wir Probleme mit diesem Rohstoff kriegen werden, aber dass es so plötzlich passiert, problematisch. Das heißt, wir können auch nicht von heute auf morgen jetzt auf einmal in nachhaltige Energiequellen umsteigen. Aber wir können uns trotzdem an den Schädel fassen und sagen, Leute, das ist das, worauf wir eigentlich die ganze Zeit hinausarbeiten wollten. Wir müssen es natürlich den, sage ich mal, Einkommensschwächeren in der Gesellschaft, natürlich dürfen wir es denen nicht schwer machen und sagen, hier, Nase hoch und wir sind so selbstgefällig und hätte da mal, die haben halt die Möglichkeiten nicht. Aber wir müssen halt die entsprechende Unterstützung dafür liefern. Einerseits für den Frieden und andererseits natürlich auch für eine nachhaltige Energieversorgung, mit der wir eben auch uns unabhängig machen von diesem alten Öl.
Ich gehe weiter und genau, also da kommen wir zusammen. Wobei ich schön finde, dass du da auch die Linke kritisierst, weil ich sehe das natürlich auch bei meiner Partei, bei der Union. Also die Energieministerin Katharina Reiche, hoffentlich früher Gaslobbyistin, aber es wirkt teilweise heute noch so, hat ja recht, wenn sie sagt, die Solaranlagen tragen sich auch so, die müsse man nicht mehr bezuschussen. Ich fürchte nur, wenn man das jetzt nicht ändert und das einstellt, dass das nämlich bedeutet, die Leute, die sich's leisten konnten, die profitieren, ja. Die haben noch auf Jahrzehnte hinweg die Zuschüsse und gerade die, die es jetzt bräuchten, die damit ihre eigenen Kosten senken könnten, denen sagt man, für euch ist nichts mehr da. Und dann bauen wir aber wiederum Gaskraftwerke. Das ist doch nicht in Ordnung. Also ich habe Verständnis dafür, wenn man quasi einen Übergang moderiert, aber nicht, wenn man ihn blockiert. Da erwarte ich auch von der Bundesregierung. Katharina Reiche hat jetzt gesagt, wir dürfen Russland und Iran nicht weiterhin finanzieren. Sie hat diese Lockerung der Sanktionen kritisiert. Ja, aber dann darf ich doch wohl von unserer Regierung erwarten, dass sie glaubwürdig endlich die erneuerbaren Energien auch fördert. Und du hast die komparativen Kostenvorteile genannt. Ja, ich kenne das. Ja, das ist auch ein tolles Modell. Aber ich musste halt auch sagen, es ist halt schon so, dass zum Beispiel Lithium und seltene Erden, die wir für die erneuerbaren Energien brauchen, die haben wir halt auch einfach da eingekauft, wo es am billigsten ist. Und das ist dann zum Beispiel China oder es ist halt Chile. Und jetzt klagen wir drüber, dass wir energieabhängig sind, ja. Und wenn China Taiwan angreifen würde, dann wäre halt Schluss mit lustig, weil dann bricht uns hier die Rohstoffversorgung, es tut sie eh schon zum Teil, aber auch Halbleiter und so weiter zusammen. Das heißt, also ich würde eher dafür plädieren, eine Rohstoffstrategie und eine Kreislaufwirtschaft, wo man auch immer guckt, wie kann ich die Dinge auch im eigenen, in der Europäischen Union herstellen. Und ich finde es einfach nicht okay, auch nicht unter dem Aspekt Mitweltschutz, wenn man sagt, naja, wir haben zwar auch bei uns, selbst auch in Deutschland, haben wir Lagerstätten, Lithium beispielsweise, oder wir haben Wasserstoff in Bayern, aber das heben wir nicht, sondern wir kaufen es lieber von dort ein, wo es billiger ist. Das bedeutet nämlich zum einen, da sind dann die Umweltstandards andere, und zum anderen bedeutet das, wir machen uns eben doch abhängig. Also ich bin in komparative Kostenvorteile, verstehe ich, und es sollte nicht jeder anfangen, selber Socken zu stricken, einverstanden. Aber ich denke, dass wir wegkommen müssen von einem Verständnis, dass wir quasi sagen, billig ist immer das Beste, sondern da muss auch eine Gedanke dran sein, ist es eine Demokratie, von der ich einkaufe, gelten da gewisse Standards? Sonst gibt es nämlich einen Wettbewerb nach unten und am Ende sitzen dann die wenigen Demokratien, die es überhaupt noch gibt, in einer völligen Abhängigkeit von den Diktaturen.
Ja, ja, wir haben es ja auch mit dem Kongo, also wir brauchen ja auch letzten Endes das Kobalt und so weiter. Und der Kongo ist ja größter Lieferant davon. Ist ja auch ein klassischer Rentierstaat. Ganz klassischer Rentierstaat. Eins der ärmsten Länder der Welt, aber hat eine der wichtigsten Ressourcen fast ausschließlich in dieser Region. Ja, das ist dieses Paradoxon, von dem wir sprechen. Das Prinzip ändert sich ja auch gar nicht. Also ob wir jetzt von Russland abhängig sind, Saudi-Arabien, Katar und was auch immer.
Es Angola, ist ja, Kongo, Venezuela.
Ja, natürlich, genau. Ganz genau. Ja,
links, rechts.
Auch China, also selbst, ja. Du hast ja seltene Erden auch angesprochen. Ja. Das ganze Zeug, das brauchen wir halt dann auch für die ganze nachhaltige Energieerzeugung. Also wir sind jetzt auch nicht so blind und blöd, das dann sozusagen nicht zu sehen. Das ist ja ein berechtigter Kritikpunkt. So, und jetzt können wir uns natürlich fragen, ja gut, was machen wir denn? Also wenn du das eine machst, bist du verdammt, wenn du das andere machst, bist du auch verdammt. Was ist jetzt die Lösung? Naja, erstmal die Übergangsfrage.
Plus, du hast es auch schon einmal gesagt, so das Anzapfen der Reserven zum anderen aber auch. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen, glaube ich. Forschung. Mhm. Denn es gibt mittlerweile viele Forschungsinstitute, die zum Beispiel an Energieträgern, also konkret auch Batterien arbeiten, die vielleicht auch gar kein Kobalt mehr brauchen. Ich bin kein Chemiker, dass ich jetzt im Ansatz erklären könnte, was jetzt das Problem ist, dass wir unbedingt Kobalt brauchen, fragt vielleicht die KI dafür. Aber die Forschung selbst ist fast so weit auch zu sagen, okay, wir können zumindest Kobalt irgendwann ausschließen. Vielleicht schaffen wir das ja auch mit dem Lithium irgendwann und mit all den anderen Sachen. Also Forschung ist auch ein wahnsinnig wichtiger Aspekt dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte. Und wir sind eine der wenigen Länder noch, die auch die finanziellen, wirtschaftlichen Kapazitäten dazu haben, das zu tun. Also da hoffe ich auch, und nun sind wir vielleicht auch wieder bei Politik, Landtag und so weiter, dass die Parteien, die regieren, auch auf Bundesebene, das ein bisschen auch sehen und verstehen, dass das auch eine Investition in die Länge ist, in die Zukunft, was halt vielleicht ärmere Volkswirtschaften möglicherweise nicht drauf haben.
Mhm. Also du weißt ja, ich habe ja Daimler scharf kritisiert wegen Shareholder Value. Es ist ja auch genauso gekommen. Also die haben quasi jahrelang abgezockt, haben die Rekorddividenden ausgeschüttet, Rekordboni ausgeschüttet und jetzt werden Leute entlassen. Ja? Anstatt, dass man die Zukunftstechnologien entwickelt hat, hat man so eine komische Luxusstrategie gefahren, die nicht funktioniert hat und hat einen der größten deutschen Konzerne an den Rand, also Daimler ist es jetzt an den Rand gebracht. Daraufhin wurde ich eingeladen von Daimler Truck, habe dort ein schönes Gespräch gehabt. Man hat mir auch viel gezeigt. Es wäre vielleicht auch mal eine Überlegung, ob wir vielleicht mit dem Podcast auch mal hin und wieder in Wirtschaftsunternehmen reingehen. Du warst ja auch mal Unternehmensberater.
Eben, wir haben auch mit Daimler Truck viel zusammengearbeitet.
Genau, damals. Und da war zum Beispiel auch gerade die Frage Batterie Entwicklung und so weiter, ja, und das ist ja schon toll. Also ist, wo ja dann auch wieder das Problem ist, dass teilweise ja auch Entwicklungen, die sogar schon da sind, teilweise eher blockiert werden und nicht nach vorne getrieben werden. Und ich glaube tatsächlich, und das ist ja der Ansatz von Blume und Inge eigentlich, dass man auch Wirtschaft vernetzt verstehen muss mit den anderen Bereichen von Gesellschaft und einfach nur zu sagen, das Billigste, ich finde es übrigens auch bei Ausschreibungen falsch, wenn du als Kommune immer das Billigste nehmen musst, dann kommt oft eine Katastrophe bei raus und bei vielen Bauvorhaben ist es zum Beispiel so, dass alle Beteiligten schon wissen, da steht dann nachher Kostenpunkt 12 Millionen, aber dann kommen Nachforderungen und man kommt über 20 Millionen raus. Also das sind einfach, ja, Stuttgart 21 ist ja eine, oder der BER in Berlin. Also ich glaube, da gäbe es wirklich noch eine ganze Menge, was man sich anschauen sollte. Nur jetzt für den Moment war es für mich einfach so ein wahnsinniger Frust, dass sozusagen klare Erkenntnisse der Wissenschaft, Rentierstaatstheorie, Ressourcenfluch einfach ignoriert werden. Und auch das Militärische, ich bin kein Pazifist, ich bin war gerne Soldat und stehe dazu, aber dass man die Entwicklung der Drohnentechnologie nicht mitbekommt, ja, das ist etwas, was mir nicht in den Kopf will. Also entweder es traut sich keiner mehr, Donald Trump die Warnung, die Meinung zu sagen, oder er ignoriert sie. Und ja, die Ukraine hat zum Beispiel Sting-Drohnen wahnsinnig günstig, mit denen man wiederum die Scharheit abfangen kann. Kein Mensch hat sich davor drum gekümmert und jetzt Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Katar und so weiter, die Golfstaaten, Saudi-Arabien werden jetzt halt auch, Israel selber auch, werden jetzt mit den Scharheit-Drohnen zugebombt. Also dilettantisch, gierig, dumm und das ärgert mich, weil es sterben Menschen, es werden unglaubliche Werte vernichtet und ich sehe halt auch nicht, dass man auf diesem Weg eine Demokratisierung erreicht.
Nee, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, ich suche mal die Quelle noch raus, aber der Krieg allein kostet finanziell schon mal was um die 300 Millionen pro Tag, das klang jetzt sogar verhältnismäßig wenig, als ich das gelesen habe, ganz zu schweigen von den Menschenleben. Donald Trump hat da auch versprochen, im Grunde sich in Zukunft von allen Kriegen außerhalb sozusagen rauszuhalten. America First war ja immer so das ganz große Motto, dass auch keine Menschenleben, vor allem natürlich amerikanische ausschließlich, keine Menschenleben dafür geopfert werden. Die ersten Opfer gibt's schon längst. Und das ist sehr, sehr frustrierend, weil wir immer wieder denken, naja, wir können alleine dadurch, dass wir anderen Staaten unseren Willen aufzwingen, für Frieden in der ganzen Welt sorgen, was ja eigentlich schon in sich geschlossen ein Oxymoron ist. Also es ist wie Erster Weltkrieg, ja, der Krieg, der alle anderen Kriege sozusagen verhindern soll. Der Krieg, um alle
immer,
Kriege zu
angeblich
verhindern.
Angeblich immer, genau.
Ja, ja, ja. Das ist pervers, wenn man so drüber nachdenkt. Klar, wenn ich alles kaputt gebombt habe, dann ja sicher, dann ist für immer Frieden irgendwo.
Naja, wir haben ja auch Kuwait befreit, die Koalition der Willigen ist, Kuwait wurde nie eine Demokratie. Naja,
Irak ist auch befreit
genau, gewesen. Also, ja, also da, genau, und da steht Kontakte nach Israel übrigens auf Todesstrafe im Irak. Ja, also, wow. So hat man ganz super den Antisemitismus bekämpft. Ja.
Großartig.
Also, großartig gelaufen. Ja, und du weißt, dieses Land kenne ich ja sehr, sehr gut und deswegen bin ich da auch etwas emotional. Ich denke natürlich wirklich an die Menschen, übrigens gerade auch an die kurdischen Menschen, ja, die sowohl im Iran unterdrückt werden, im Irak, in Syrien, teilweise in der Türkei. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für die Menschen und da verstehe ich auch die Verzweiflung. Mhm. Deswegen war es auch gut, dass wir mal eine Folge gemacht haben, wo das auch zu Wort kommt. Wir vertreten ja keine extremen Positionen, aber wenn ein Regime zigtausende der eigenen Menschen tötet, wie im Iran, dann erwarte ich mir halt eine kluge Antwort und nicht das, was jetzt passiert ist. Wenn es ganz blöd läuft, bleibt dieses Regime nicht nur an der Macht, sondern ist mächtiger als zuvor. Ja, und wir haben die demokratische Opposition im Land geschwächt. Und das wäre wirklich aus meiner Sicht eine Katastrophe.
Ja, das wäre fatal. Denn wir sehen es ja auch. Also wir stehen ja kurz davor, quasi den Kampf der Ideologien auf diplomatischem Weg dann sonst zu verlieren. Weil wir haben ja gesehen, Frauen haben sich erhoben, mit ihnen zusammen auch Männer natürlich, die vielleicht sowas von einem Zustand geträumt haben, wie es vielleicht vor der islamischen oder eigentlich islamistischen Republik aussah. Ja, wo Frauen auch in Röcken und hohen Schuhen ohne Bedeckung durch die Gegend laufen konnten. So, und jetzt vereinen wir sozusagen das Volk wieder über die Extreme, dass wir ihm sagen, hier, guck mal, wir passen auf euch auf, wir fangen die Bomben ab oder wir führen diesen Freiheitskampf hier letzten Endes. Und es wäre schade, wenn wir den Moral High Ground, wie das immer so schön heißt, verlieren würden im Auge auch der wirklich iranischen Bevölkerung. Ja, also ich wünsche mir wirklich, dass wir einerseits in Zukunft keine Weltmächte haben, die vielleicht unter jemanden wie Trump geführt werden, dass wir auch gleichberechtigte Partnerschaften zum Beispiel eingehen können. Die NATO ist ja formell keine US-amerikanische Hegemonie, wo halt einer sagen kann, so, ich mach das jetzt und ihr macht jetzt gefälligst mit, sondern dass wir da was Partnerschaftliches haben. Wir haben auch mal über eine EU-Armee gesprochen. Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin auch nicht gegen Bundeswehr oder sowas. Ich bin nur halt gegen diesen irre kriegstreibenden Ansatz, den wir immer wieder erleben. Das war unter Schröder, fand ich klasse, dass er damals ja gesagt hat, nö, nicht mit uns. Und diese Kante fehlt uns wahrscheinlich heute so ein bisschen. Also auch unser lieber Bundeskanzler Friedrich Merz ist ja, man kann nichts über ihn sagen in dieser Hinsicht. Wo steht er? Ist er jetzt pro? Ist er contra? Da ist er ungewöhnlich ausweichend. Bei anderen Sachen findet er immer sehr scharfe Worte. Aber bei solchen Sachen, da würde ich mir das wünschen, unabhängig von welcher Partei er ist, würde ich mir einfach klare Kante wünschen.
Ja, ich meine, ich halte ihm zugute, dass er jetzt gegenüber den USA, übrigens auch gegenüber Israel, was den Libanon-Krieg angeht, schon sehr deutlich geworden ist. Es gibt auch Leute, die da mit ihm krummeln. Also das ist schon sozusagen etwas, wo ich finde, er macht das auch gut. Er guckt, dass er halt auch Europa zusammenhält. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel in Spanien oder in Frankreich die Stimmung schon eine ganz andere ist als bei uns in Deutschland. Und ich denke tatsächlich, es ist auch die Aufgabe von der Bundesrepublik zu gucken, dass Europa beieinander bleibt und kompromiss- und gesprächsfähig zu sein. Und ich denke, da ist man auch schon sauer, dass man selbst ein Bush oder so ein amerikanischer früherer Präsident hätte so einen Angriff nicht gemacht, ohne vorher mit den Verbündeten zu konsultieren.
Das ist es.
Ja, ob das jetzt europäische Verbündete sind, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Japan, nicht europäische Verbündete. Du kannst doch nicht einfach hier Kriege anfangen und dann rufen, helft mir. Was ich aber damals schon gesagt habe und auch weiter heute sage, da würde ich dich noch abschließend auch fragen, ob du da mitgehen kannst, ist, dass ich halt sage, es macht weiterhin Sinn, auf erneuerbare Friedensenergien zu setzen, die auch Wohlstandsenergien sind. Das heißt, weg von Öl und Gas. Der wunderbare Daniel Reimling, unser Superfan, der ja auch das Blutspenden wieder angefangen hat, hat mich angehalten neulich. Wir haben uns getroffen, hat mir stolz gezeigt, dass er jetzt auch ein Elektroauto hat. Hat er auch auf Mastodon gepostet, ganz arg toll. Ich denke, niemand kann alles, aber alle können etwas verändern. Wir alle können dafür sorgen, dass fossile Gewaltenergien zurückgefahren werden und dass wir aufhören, Putin, das iranische Regime, aber auch Donald Trump zu finanzieren. Ja. Das liegt eben auch an uns und es stimmt einfach nicht, dass man da nichts machen könnte. Klar, ich weiß, niemand, es hängt auch davon ab, was gibt's für Lademöglichkeiten und von vielen anderen. Jetzt momentan ist der Gebrauchtwagenmarkt für Verbrenner eingebrochen. Mietende sind in einer ganz schlechten Position oft. Aber ich denke, etwas kann, also wir sollten uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Etwas für erneuerbare Friedensenergien und ist es, dass man weniger Fleisch isst, mehr Pflanzenkost, kann doch jeder und jede tun. Wärst du da?
Ja, ich sage ja immer wieder als Prof, der sich ja im Nachhaltigkeitsmanagement ja durchaus auch in der Forschung spezialisiert hat. Wir müssen nicht alle linksgrün sein dafür. Das ist wie ähnlich wie das, was ich da auch in diesem schicken Artikel mal mit gesagt habe. Man muss ja die Leute nicht lieben oder befreundet sein. Es geht um Menschlichkeit. Jeder kann immer ein bisschen was machen, sei es halt Treppen zu laufen oder halt mal an einem Tag kein Fleisch zu essen. Ich bin auch Fleischfresser. Ich fahre aktuell auch noch einen Verbrenner zu meiner Schande. Das wird sich aber demnächst ändern. Wir haben jetzt was da im Auge. Das sind Dinge, da gibt es Dinge, die können auch nicht alle machen. Wir haben es schon gesagt, manche müssen halt noch eine Weile Verbrenner benutzen oder halt ihre Gasölheizung, weil sie halt Mieterinnen und Mieter sind. Okay, es ist alles mit dabei. Jeder kann was machen. Wir brauchen auch den gesellschaftlichen Diskurs aber, weil du sagst zum Beispiel auch, du redest immer und immer wieder über dieses Thema. Vielerseits wirst du auch ignoriert. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem. Wenn wir das nicht schaffen, die Leute zu erreichen, in den Diskurs zu bringen, weswegen wir auch dieses Live-Format ja manchmal machen, dass wir auch rausgehen mit den Leuten, dass wir ins Gespräch kommen müssen, da ist das, denke ich, auch okay, wenn man meinetwegen im Zuge von der Kriegsführung auch einzelne Staaten kritisiert, also die Politik, nicht die Menschen. Also wenn ich einen Staat Israel kritisiere, dann meine ich auch natürlich den Staat. Ja, ist es mir und den meisten, hoffe ich mal, anderen auch egal, welchen Glauben, welche Ethnie, was sie sonst was haben, dann darf man über einen Benjamin Netanyahu sprechen, dann darf man über den Staat sprechen, genauso wie wir das mit den USA machen.
Genau. Wir ziehen was man ja eben nicht darf durch. Und das, auch ich habe Benjamin Netanyahu schon kritisiert, es ist nicht antisemitisch, eine Regierung zu kritisieren, was antisemitisch ist, zu sagen, den Staat muss man vernichten, die Menschen muss man töten oder vertreiben, das wünschen wir uns für keinen, das wünschen wir uns für keinen Israeli, für keinen türkischen Menschen, kurdischen Menschen, arabischen, palästinensischen, whatever, ja, amerikanischen, französischen, das muss doch, glaube ich, klar sein. Und darüber, darunter kritisieren, ja, das mache ich auch und da bin ich auch ganz bei dir. Das ist sozusagen diese Unterscheidung, einfach fair zu sein, auch gegenüber denjenigen, die man kritisiert. Ich weiß nicht, wie die politische Stimmung in Deutschland wäre, wenn wir hier seit langer Zeit Krieg hätten und wenn sowas wie der Hamas-Terrorangriff gewesen ist. Ja. Selbst jetzt in Friedenszeiten haben wir beunruhigend hohe Ergebnisse von rechtspopulistischen Parteien. Und da kann sich vielleicht manche vorstellen, was hier los wäre, wenn wirklich ein Kriegszustand wäre. Also trotzdem, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ja, wir wollen Frieden, Demokratie, Menschen sollen in Sicherheit leben und das, was wir als Deutsche am besten dazu beitragen können, sind eben nicht, dass wir als Oberlehrer auftreten, sondern dass wir uns selber von den fossilen Gewaltenergien lösen. Und ich danke dir da, weil viele denken immer noch, das wäre ein linkes oder ein grünes Thema, was völliger Schwachsinn ist, und ich sag's nochmal hier in die Kamera, ja, mark my word, die meisten Solaranlagen sind in Bayern, weil die sich's nämlich einfach leisten können. Und Wunsiedel ist ein bayerischer Landkreis, der bereits komplett die Energiewende geschafft hat. Das sind konservative Leute drüben im nahe der tschechischen Grenze. Die haben es einfach gemacht mit grünem Wasserstoff und allem drum und dran. Dunkelflaute nicht in Wunsiedel ist eine ganz tolle Doku über einen bayerischen Landkreis. Es geht hier nicht um links oder rechts oder um grün oder schwarz, sondern es geht letztlich um eine auch ökonomische und ökologische Vernunft, wo man sagt, wenn ich will, dass sich die Welt verbessert, dann sollte ich aufhören, sie zu verbrennen und dann sollte ich aufhören, die Leute zu finanzieren, die damit Kriege anzetteln.
Ja, und ein Markus Söder ist ganz sicher kein Linker. Er ist Foodblogger, aber er ist kein Linker.
Ach, er war auch mal gegen Atomkraft und hat auch mal Bäume umarmt. Markus Söder ist gerne da, wo die Mehrheit ist.
Eben, also es hat ein berühmter Comedian mal gesagt, ich habe jetzt meiner Schande den Namen vergessen, aber manche Themen sind einfach nicht links oder in dem Fall auch rechts oder sonst irgendwas, sondern die sind halt normal, also die müssen letzten Endes sein. Und ich denke, damit haben wir auch eigentlich natürlich die Botschaft des Tages, wenn es heute mal wieder erreicht eigentlich, dass es auf den Diskurs, den freien Diskurs im Rahmen der freien Meinungsäußerung geht, den Austausch, den wir dann natürlich damit haben. Wir sind und bleiben natürlich auch gespannt, was jetzt der Landtag ergeben wird. Der muss sich ja erstmal noch wirklich konstatieren, ist ja noch nicht ganz so weit. Und wir wollen ja in dem Zuge auch beim nächsten Mal mit einer alten Freundin von uns, könnte man sagen, nochmal sprechen, mit der Nathalie Wollmann insbesondere, dann bei der Paritätischen, dann weniger vielleicht konkret die Landtagswahlen selbst, aber vor allem, was das ja für Auswirkungen hat auf Demokratie, ja, auf die weitere, vielleicht auch das Thema Migration, sie ist ja Referentin auch zu diesem Thema. Und das ist ja auch ein Thema, das dir ja relativ nahe liegt. Du hattest ja mal auch dieses Sonderkontingent zum Beispiel mit angeführt. Und leider Gottes scheint es auch weiterhin auf unserem Radar bleiben zu müssen bei all den Kriegen und Konflikten, die soweit entstehen. Ich schätze mal, das ist dann auch in deinem Interesse hoffentlich und du bist da genauso gespannt wie ich
drauf. Ja, also ich kann dir, Nathalie, und auch Hörerinnen und Hörern, Zuschauern, die vielleicht ein Interesse haben, mal empfehlen. James Tallarico, ich weiß nicht, ob du ihn schon kennst. Nee. Das ist ein Christdemokrat im besten Sinne aus den USA, der in Texas gerade unglaublich Erfolge hat. Der ist schon mal Abgeordneter, das hat er geschafft, in Texas als Demokrat. Wow. Und ist jetzt nominiert für den Senat und gewinnt eine unglaublich große Anhängerschaft, indem er sozusagen tatsächlich das C wieder ernst nimmt. Also er ist für die Trennung von Kirche und Staat und er ist vor allem dagegen, Religion zu missbrauchen. Er sagt, wenn du dich auf Christus beziehst, auf Jesus beziehst, dann kümmere dich um die Armen, dann sei welcoming to the strangers, also zum Migranten willkommen, kümmere dich um die Kranken, Medicaid, er ist ein strikter Gegner des Krieges. Er sagt, es kann nicht sein, dass wir kein Geld haben für Schulen, dass wir in Texas Gemeinden haben, die nicht mal fließend Wasser haben, aber dann Milliarden für einen Krieg ausgeben. Diesen James Tallarico, das gucke ich mir seit einer Weile schon an als Religions- und Politikwissenschaftler, weil ich das interessant finde. Er ist Presbyterianer, das ist eine kleine, eigentlich ihre schottische Kirche, die quasi auf die Trennung von Kirche und Staat Wert legt, aber einen sehr sozusagen sagt, du musst dich selber verändern. Erst dann verändert sich die Gesellschaft. Und ich finde das sehr, sehr faszinierend. Und da kommt eben das Soziale, das Christliche und das Soziale wieder zusammen. Also ich kann nur allen empfehlen, schaut es euch mal an. Ich würde vielleicht auch mit Nathalie und ihr auch gern dann darüber sprechen, weil das ist tatsächlich soziale Infrastruktur. Das ist tatsächlich auch wieder eine Hinwendung zum Migranten. Schluss mit dieser Rechtsmimesis. Schluss damit, Menschen, nur weil sie anders ausschauen, irgendwie ihnen abzusprechen, dass sie ins Stadtbild gehören. Sondern es ist dann wieder wirklich ein christdemokratisches, christlich-soziales Gedankengut, hinter dem auch ich stehen kann. Und wo ich sagen würde, so wünsche ich mir auch eine Partei mit einem C im Namen, weil das C sollte nicht für Konzerne stehen und nicht für Kapitalismus und nicht für Karbonisierung und schon gar nicht für Korruption, sondern es sollte eigentlich für Christus, für was Christliches, für Menschenwürde miteinander stehen. Also, wenn du Lust hast, schaut euch mal an. Liebe Nathalie, du natürlich auch. Und dann bin ich gespannt bei der Paritätischen, wenn wir über die soziale Infrastruktur, über Demokratie und Migration sprechen. Und das wird dann aber auch wieder so sein, dass wir natürlich klassisch beginnen mit
Hallo, Herr Doktor!
Und hallo, Herr Professor!